ist Gott. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist so wichtig, dass wir das sind und dass wir das auch bewusst sind. Ich bin kein Lump, ich bin kein Vagabund, ich bin nichts, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Jesus wohnt in mir. Jesus wohnt nicht mehr in Tempeln und Kirchen und Kathedralen, Moscheen und Synagogen oder was auch immer sein möchte. Er wohnt jetzt in unseren Herzen. Dein Herz ist eine Behausung Gottes. Und es ist ganz arg wichtig, dass du das begreifst. Wir sind im Neuen Testament und nicht im Alten Testament. Im Alten Testament, da gab es bestimmte Plätze. Dort ist Gott und sonst wo nicht. Aber nein, jetzt ist er überall, wo Kinder Gottes, wo die Menschen sich im Namen Jesu versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Praise Gott. Heute werde ich über den Segen sprechen. Was ist der Segen? Was habe ich vom Segen? Preis Gott. Und das wird mein Thema sein heute. Was ist der Segen? Ich lade dich ganz herzlich ein zu diesem Thema. Lebe im Segen Gottes. Lebe im Sonnenschein. Lebe im sauberen Luft. Lebe auf dem Berg Gottes, in der Gegenwart des Herrn. Das werden so meine Gedanken sein. Lebe so wie ein Fisch in deinem Element und schwimme es. Und preise Gott. Halleluja. Ich bin ein Tempel Gottes, haben wir gesungen. Das will ich noch viel mehr sein. Am Mittwoch wird ein gutes Thema sein. Wie werde ich ein Heiliger? Ja, jeder Einzelne. Denn Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Wie werde ich ein Heiliger? Und ich möchte dich einladen, Heiliger zu werden. Weißt du, das ist unsere Berufung. Denn du wirst Gott nicht sehen ohne Heiligung, ohne heilig zu werden. Aber was ist heilig? Verstehst du, dass ich keine bestimmte Speise nicht esse, bestimmte Getränke nicht trinke, bestimmte Kleider trage, verstehst du? Oder in bestimmter Umgebung lebe. Was ist ein Heiliger? Ich habe ein ganz tolles Erlebnis mal irgendwo gehabt. Da bin ich in so eine Gegend, da ist lauter Tümpel, lauter, ja, schmutziges, dreckiges Wasser. Und gerade in diese Tümpel gab es die Lotusblumen. Und die blühen im Tümpel. Das sind Heilige. Gottes Kinder sind Heilige, die blühen im Tümpel in dieser Welt. Und dann diese weiße, schöne Farbe, verstehst du, strahlen sie. Das sind Heilige. Heilige sind nicht aus der Welt, sondern sie sind in der Welt, mittendrin, im Zentrum, wo der Teufel ist. Und ich weiß, wo du wohnst, heißt es an ein Sendschreiben einer Gemeinde. Da heißt, ich weiß, wo du wohnst, wo Satans Thron ist. Aber da hast du etliche, heißt es, die haben ihre Kleider nicht besudelt. Die sind Heilige geblieben. Heilige sein und Heilige werden. Kommenden Freitag wird das Thema sein, Fundamente des Glaubens. Dann werde ich ein heikles Thema behandeln, am Samstag. Gottesfeuer und fremdes Feuer. So viele Menschen bringen fremdes Feuer, das in ihrem Geist, aus ihren Gefühlen heraus, das hat Gott nicht entzündet. Oder sie weissagen, prophezeien, was Gott gar nicht gesagt hat. Die bilden sich was ein, was ihr Bauch ihnen sagt, oder was ihr Kopf ihnen sagt, oder was sie so denken, was ihr Bedürfnisse sein könnten. Weißt du, Gottesfeuer und fremdes Feuer. Gott sei Dank, dass die liebe Gott nicht so streng ist, wie im Alten Testament gewesen ist, dass einen Tod umhaut. Die Söhne Aarons, die haben fremdes Feuer gebracht. Die haben nicht das Feuer vom Altar genommen und sie haben auch nicht das Feuer, das durch die Sonne entzündet wurde, dieses heilige Feuer. Nein, die haben selber ein bisschen gezündelt. Und Gott will nicht, dass wir zündeln. Gott will, dass wir von ihm entzündet werden, vom Geist Gottes getrieben sind, dass der Heilige Geist uns sagt, mach das, dann ist es richtig. Und diese Tage hatte ich gute Botschaften und ich möchte dir darauf hinweisen, ich höre diese Predigt im Internet an. Weißt du, der Heilige Geist muss uns das geben. Wir haben die Bibel, aber die Bibel funktioniert nicht. Die Bibel kannst du vergessen. Verstehst du, das Logos ist das geschriebene Wort. Im Stein gemeißelte Wort, kannst du auf den Friedhof gehen und die Grabsteine angucken. Das ist Logos, geschrieben im Stein gemeißelte Wort Gottes. Aber was wir brauchen, ist Rema, vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. So spricht der Herr, für heute, für jetzt und für diesen Moment. Und das brauchen wir, sonst baust du auf Sand, sonst baust du auf Fleisch. Und wir müssen was vom Geist Gottes inspiriert werden. Deshalb, viele Christen wundern sich, warum klappt es bei mir nicht. Und du musst lernen, auf Gott zu hören, was er euch sagt, das tut. Da passieren die Wunder. Lebe im Segen Gottes ist mein Thema. Nächsten Sonntag werde ich noch über die Gegenwart Gottes sprechen. Das ist eigentlich die Fortsetzung von heute. Lebe in der Gegenwart Gottes. Wenn Gott da ist, dann bist du beschützt. Auch wenn du ein Schwächling bist. Lebe in der Gegenwart Gottes. Dann, ich habe ein Bild, eine Fernsehsendung mal gesehen von Adler und Spatzen. Das sind grundverschiedene Vögel. Adler, dieser riesige Vögel, und der Adler jagt die Spatzen. Aber in diesem Film wurde berichtet, dass die Adler, dass die Spatzen unter dem Nest des Adlers leben und von dem Leben, was dem Adler durch das Nest gehen und so weiter. Und der Adler jagt nicht die Spatzen, die unter sein Nest leben, denn da schämt er sich, verstehst du? So, und wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, wirst vom Teufel nicht gejagt, wohnst in Sicherheit, denn kein Raubvogel wagt es, dich anzugreifen. Du lebst ja im Bereich des Adlers. Und Gott sagt, die da auf den Herrn harren, die fahren auf wie Adler. Lebe in der Gegenwart Gottes. Nächsten Sonntag, sei dabei. Und jetzt heute, lebe im gelobten Land, lebe unter der Gnade Gottes. Nicht im Gesetz, nicht im Alten Testament. Ich muss was tun, nein, es ist vollbracht. Es ist alles getan. Also du musst nur noch dich reinwerfen und sagen, Herr, ich bin jetzt in deiner Gnade. Und tiefer und tiefer und tiefer, mehr und mehr. Lebe im Geist, lebe im Wort Gottes, diesem Rhema-Wort. Bitte Gott, du wirst nicht geheilt, nur weil du in der Bibel liest, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Kannst lesen und wiederholen und bis zur Vergasung und du wirst nicht gesund. Weißt du, der Heilige Geist muss dir sagen, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt, sei gesund. Und plötzlich stehst du und ohne Gebet und ohne irgendetwas wirst du gesund. Denn meine Bibel sagt, er sandte sein Wort. Was für ein Wort? Rhema-Wort. Er sandte sein Wort und machte die Leute gesund. Du brauchst dieses Wort Gottes. Dein Krebs ist weg. Der ist eingeschlafen. Oder deine Finanzen, die werden gefüllt werden aus dem Mangel, aus dem Reichtum Gottes. Dein Mangel wird durch den Reichtum Gottes ausgefüllt. Lebe im Geist, lebe im Wort Gottes, lebe in der Gnade Gottes, lebe in der Kraft Gottes. So, es ist so wichtig, dass du im Glauben lebst. Was ist im Glauben? Leben. Nicht nur, was ich verstehe. Glaube ist eigentlich, ich verstehe gar nichts. Verstehst du? Ich weiß gar nichts, ich habe keine Ahnung. Aber ich lebe im Wissen Gottes. Gott ist mit mir. Ich vertraue Gott. Gott verlässt mich nicht. Gott steht hinter mir. Ich habe von hinten Rückendeckung, sagt der Herr. Lebe in der Abhängigkeit Gottes. Das ist, was für mich Lebe im Segen bedeutet. Lebe ein Auferstehungsleben. Nicht, dass du auf dem Bauch liegst. Ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Nein, Jesus lebt und lebt dieses Leben Jesu. Lebe es voll aus, genieße es. Weißt du, aber bevor du das kannst, dieses Auferstehungsleben zu leben, musst du vorher sterben. Musst du dich zuerst aufgeben, musst du kapitulieren, Herr, nicht ich, du bist es. Leben wir oder sterben wir? Wir sind des Herrn. Lebe das Leben, das du gerne leben würdest. Das ist Leben im Segen. Das, wonach du dich sehnst. Ein Leben der Fülle, wo alles da ist. Klar, was du brauchst, so wie im Schlaraffenland, klatsch das in die Hände, Sesam, öffne dich, verstehst du, und es ist schon alles da. Das ist im Segen Leben, so in dem Bewusstsein Gottes, in der Kraft und der Gnade Gottes. Ich habe auch diese Tage ganz klipp und klar gesagt, aber viele kapieren es nicht, muss ich immer wieder wiederholen. Weißt du, wenn du sagst, ich bin, heißt Gott. Gott ist ich bin, der ich bin, der ich da sein. Warum so weiter? So hat sich Gott dem Moses vorgestellt. Und wenn du sagst, ich bin krank, dann beleidigst du Gott. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Und hier versündigen so viele, ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, ich bin gebrechlich, ich kann nicht mehr. Wenn du das sagst, dann geh gleich nach Hause, pack ein und sag dich ein, ich bin. Weißt du, der Arme soll sprechen im Namen Gottes, ich bin reich, ich bin stark, ich bin gesegnet. Und wenn, weißt du, lerne, wenn du nach Hause kommst, deine Treppen, jede Stufe, wo du da hoch gehst, auch zu Hause, und je besser, je höher du wohnst, desto besser ist es. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Und weißt du, wenn du dann oben ankommst, bei mir passiert das immer wieder, dann schalte ich meinen Stecker an, oder meinen Schalter, Lichtschalter, da haut die Sicherung aus. So geladen bin ich. Verstehst? Du wirst geladen. Denn du musst es immer wieder sagen, ich bin gesegnet. Ich bin geheilt, obwohl ich voller Schmerzen und Geschwüre und was weiß ich bin, voller Tumore. Ich bin geheilt. Und das, was du sagst, wir sollen Gott ehren, Gott preisen, Gott verherrlichen, und das wird sich durchsetzen in deinem Immunsystem. Ich bin gesund, ich bin stark. Das ist nicht Schizophrenie, das ist nicht, dass man sich etwas einsuggeriert, nein, das ist Glaube. Ich bin. Weißt du, Glaube geschieht, indem ich weiß, Gott ist in mir. Christus ist in mir. Mit ihm schaffe ich alles. Ich bin. Lebe das Leben der Kinder Gottes. Nicht irgendein Leben, sondern das Leben Gottes. Lebe das Leben, wonach du dich sehnst. Ich bin. Halleluja. Nicht das Leben vieler Frommen. Also ich möchte mit Frommen nicht tauschen. Die Frommen tun mir so herzlich leid. So diese ganzen lieben Heilandschristen. Verstehst du? Oh, bet für mich. Steh hinter mir. Bruder, unterstütz mich. Das sind alles so billige, primitive Heilandschristen. In der Bibel heißt es, wenn du den Namen des Herrn anrufst, wirst du gerettet. Du sollst stark sein. Nicht so ein lieben Heilandschrist. Oh, wann kommt der Bille wieder? Weißt du, solche blöde Anrufe kriege ich jeden Tag. Jeden Tag kriege ich. Du brauchst keinen Billy und du brauchst den und den und den nicht. Du brauchst nicht, auch keinen Matthäus. Du brauchst nur Jesus. Er ist uns gesandt. Jesus Christus zur Gesundheit, zur Stärke, zur Heiligung und was auch alles sein mag. Also ich will nicht das Leben irgendwelcher Frommen oder Scheinheiligen oder Selbstgerechten oder, weißt du, das Leben ist mir nicht lebenswert. Das Dahinsiechen. Oh, wir können gar nichts. Ich bin gar nichts. Ich muss runter, bis nichts mehr von mir da ist. Nein, ich darf auferstehen, weil Jesus lebt, lebe ich. Morgen, übermorgen, nächstes Jahr und in eine Million von Jahren. Die ganze Ewigkeit. Dein Leben sollte erfüllt sein von der Fülle Gottes. Und Fülle Gottes ist nicht, dass du Millionär wirst oder Milliardär grad. Nein, die Fülle Gottes ist, du hast alles, was du brauchst. Bist glücklich. Bist ausgeglichen, hast inneren Frieden. Das wahre Leben sieht anders aus, als was ich bei so vielen Christen sehe, die so nur in die Kirche gehen. So ihr Stündlein da absitzen. Nein, weißt du, Christsein ist mehr als Kirchgang. Christsein ist mehr als nur beten. Christsein ist mehr als nur in der Bibel lesen. Christsein ist mehr als nur, ich glaube an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber was Christian ist mehr? Christian ist, dass man gesegnet ist. Christian ist mehr, sogar für mich, ist Christsein mehr, als nur Sündenvergebung zu haben. Weißt du, Sündenvergebung habe ich 0,0. Ich muss nur sagen, Jesus vergibt mir alle meine Sünden und meine Sünden sind futsch. Versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Und auch im Alten Testament gab Sündenvergebung. Ich habe dieser Tage gesagt, jemand hat gebetet, lobe den Herrn, meine Seele, der alle deine Sünden vergibt. Weißt du, das ist wunderbar. Sogar die Alten haben geglaubt, dass Gott Sünden vergeben kann. Und die haben auch erlebt, ohne Jesus Sündenvergebung und Heilung, der heilt alle deine Gebrechen. Das sind 1000 Jahre vor Jesus geschrieben worden. Aber weißt du, was das Schöne dabei ist im christlichen Leben? Weißt du, David konnte nicht singen, lobe den Herrn, meine Seele, ich überwinde alle meine Sünden, meine Augenlust, meine ganzen Begierden. Wir führen als Christen ein Überwinderleben. Wir stehen über allem. Das ist, weißt du, und wenn ich dann die Christen anschaue, die angeblichen Christen, sie haben Sündenvergebung, aber sie sind Nörgler. Sie murren und meckern. Wenn da irgendwas kommt, so wie die alten Israeliten, die leben ja alle noch im Alten Testament. Da kommen ein paar Problemchen. Oh, Moses, warum hast du mich rausgeführt? Pastor, warum hast du das und das für mich gesagt oder zu mir gepredigt? Weißt du, sie beklagen sich, sobald da Schwierigkeiten kommen. Ein wahrer Christ regt sich nicht auf. Der lebt im Segen Gottes. In der Dürre, im Regen, im Schnee, im Hagel, im Sonnenschein. Der lebt gelassen, egal wie die Temperatur draußen ist, ob es Wind ist oder nicht. Sie sind wie die Linienschiffe, sie fahren, ob der Wind da ist oder nicht da ist. Sie haben ihren Termin. Die Frommen, weißt du, die Frommen, ja, heute kann ich nicht, heute kommt die Tante zu Besuch, wir müssen Kaffee kochen. Verstehst du, die haben alle möglichen faulen Ausreden. Heute geht's nicht, heute ist das, heute hat die Marie Geburtstag. Heute müssen wir Geburtstag feiern. Weißt du, Christen, die gehen, ob die Geburtstag haben, Todestag haben oder was weiß ich, oder Namenstag, die machen ihr Leben. Die gehen weiter, sie nörgeln nicht, sie murren nicht, sie regen sich nicht auf. Sie leben unter der Führung Gottes, sie sind zufrieden mit dem, was sie haben. Und wenn sie nicht haben, dann sagen sie, danke Vater. Wir leben ja von Luft und Liebe dann. Machen wir ganz einfach. Das muss man lernen, von Luft und Liebe zu leben. Ich habe von manchen Heiligen gelesen, also willst du ein Heiliger werden? Also Heilige, die haben mal 60, 70 Tage ohne Essen gelebt. Nur mit Wasser. Und Wasser ist überall noch zu finden. Verstehst du, gebetet in der Wüste, gefasst. Und sie haben tolle Zeit mit Gott erlebt. Gott Weißt du, in vielen Leben von Christen kann Gott nicht das machen, was er soll, was er möchte. Bei so vielen Christen hat Gott sich was vorgenommen. Raus aus Ägypten, raus aus der Welt. Und dann sind sie schockiert. Wo sind wir denn? Vom gelobten Land weit und breit nichts zu sehen. Wüste, lauter Kakteen und wachsen hier und was weiß ich. Alle lauter scharfe Steine, Schlangen und Skorpione. Was ist mit mir los? Ich habe gedacht, Gott hat mich rausgeführt aus Ägypten, aus der Welt, aus der Sünde. Jetzt bin ich Christ und ich habe nur Schwierigkeiten. Du musst durch die Wüste, wenn du ins gelobte Land möchtest. So viele haben noch nicht begriffen, wo das gelobte Land ist. Da musst du noch durch den Jordan gehen, bevor du ins gelobte Land kommst. Nicht nur über das Rote Meer. Wahre Christen, und das ist, lebe ein gesegnetes Leben, sind Optimisten, sind hoffnungsvolle Menschen. Wahre Christen sind nicht nur Positivdenker von, was weiß ich, durch die Psychologie, nein, durch den Heiligen Geist. Die denken positiv. Sie glauben und vertrauen. Sie sehen nicht immer schwarz. Weiß der Antichrist kommt, Bruder, du, das weißt du schon. Was glaubst du? Hier sogar hier in der Gemeinde laufen Leute vorbei an der Ollenauer Straße 15 und stecken wieder Zettelchen im Briefkasten. Bruder, du, dass der Antichrist kommt, macht euch bereit. Von mir kann der Teufel kommen und hab keine Angst. Verstehst du? Und fürchte mich nicht, der Antichrist, der falsche Prophet. 666. Weißt du, viele Leute sehen nur Weltuntergang. Die Erde wird lang bestehen. In meiner Bibel steht, die Erde existiert ewig. Das System wird vergehen. Himmel und Erde, das heißt nur, das System wird vergehen. Aber die Erde, die wird nicht zerstört werden. Auch nicht durch die Atombomben, die irgendwo gelagert sind. Also der wahre Christ, der fürchtet sich nicht, der lebt sorgenlos. Der lebt frei, der macht sich keine Gedanken. Der weiß, Gott wird mich versorgen, er wird mich durchtragen. Er ist lebensbejahend, er fürchtet sich nicht, ist getrost und gelassen, egal wo wir sind. Wahre Christen sind zukunftsgläubig. Das Schönste, das Beste, das Edelste kommt noch. Das Beste. Verstehst du, wenn du hier die Augen zumachst, plötzlich bist du in einer anderen Hemisphäre. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ich wüsste, Jesus kommt morgen, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Weißt du, wahre Christen geben sich nicht auf. Und das ist, was unser Leben ausmacht. Wahre Christen sind, weißt du, viel in der Zukunft voraus, sind guten Mutes, sind zuversichtlich. Wir schaffen es. Mit Gott, wir schaffen es. Yes, we can. Da musst du nicht Obama sein. Der hat es nicht geschafft. Aber wir schaffen es mit Gott und seiner Hilfe. David sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Wahre Christen sind positiv und sind optimistisch. Es wird alles gut werden. Du gehst zum Arzt, sollst operiert werden, was weiß ich. Und du darfst eines wissen, es wird alles gut werden, auch wenn ich sterbe. Ha, Bruder Matthäus, das bist du verrückt. Es wird gut werden. Du darfst dich nicht aufgeben. Wahre Christen geben sich nicht auf. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das ist vollkommen egal, was mit uns passiert und wo wir landen. Ein positiv eingestellter Mensch, und das ist ja ganz wichtig, das ist ein Gesegneter. Ich weiß, mein Erlöser lebt, Teufel, rutscht mit dem Puckel runter. Ich habe Schwierigkeiten. Mein Haus ist abgebrannt. Die Räuber haben meine Kamele geklaut. Und was weiß ich, was da alles so passiert ist. Aber ich weiß, Gott hat mein Leben fest in seiner Hand. Deine Einstellung ist wichtig. Und das ist wichtiger als dein Denken, dein Gefühl, deine Meinung und was du siehst. Deine Einstellung. Und deshalb ist die Frage, wie bist du eingestellt? Es ist nur noch schwarz. Da flimmert es alles nur. Bei vielen Christen flimmert es nur. Die haben Angst. Das kommt jetzt als nächstes. Deine Einstellung ist wichtig, wie du die Sache betrachtest und die Reaktion, wie du darauf reagierst. Ach, es wird nicht mehr besser werden, nur noch schlechter. Denk drüber nach. Die Ausrichtung deines Lebens ist so wichtig, diese Einstellung, diese Feineinstellung. Die ganzen lieben Heilands, Christen, weißt du, die sind negativ eingestellt. Der Teufel, ach, der sitzt da hinten, ich sehe ihn ja gerade. Und dann laufen sie alle nach und die suchen hinter jedem Busch einen Dämon. Aber weißt du, wo die Dämonen sind? In deinem Hirn. Verstehst du, soll es Sturzhemd dir besorgen. damit die nicht da reinkommen. Aber die sind in unserem Kopf, diese ganzen Dämonen, Teufel und die ganzen Geister. Deshalb, deine Einstellung ist wichtig. Wenn der Geist Gottes in deinem Leben ist, dann fürchtest du kein Unglück. Egal, was passiert. Du lebst, wie Gott will. Du gehorchst deinen Plänen, folgst deinen Zielen und du weißt, das Beste. Für mein Leben kommt das Allerbeste. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge, was? Zum Besten dienen. Du sagst es. Du sagst es. Zum Besten dienen. Die nach dem Vorsatz berufen sind. Weißt du, alle Dinge werden denn zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Du und ich, wir sind berufen, das beste Land einzunehmen. Nicht da irgendwie so Wüstenstädte. Nein, das beste Land. Land Gosen. Kanaan. So mittendrin im Weltgetriebe. Oben ist Europa, auf der Seite ist Asien und unten ist Afrika. Verstehst? Und da ist mitten Kanaan und das Land im Zentrum gehört dir. Viele Christen, die denken, die müssen irgendwo am Rand sein, sich verstecken, verkriechen. Nein, Gott will, dass du in Kanaan lebst. Versteh, was Kanaan ist. Ein Land mittendrin in der Zivilisation, ein Land mittendrin in der Gesellschaft, ein Land mittendrin in der ganzen Technik. Alles, was da passiert und da durchgeht, alles muss durch Kanaan durch. Guck mal auf der Karte, Kanaan. Verstehst du, mittendrin. Da sollen die Kinder Gottes leben, die sollen nicht Randsiedler sein. In der Welt, aber nicht von der Welt. Der Gesegnete, der flieht auch nicht, wenn Schwierigkeiten kommt, wandert nicht aus. Ich kenne Leute, die wollen auswandern. Verstehst du, andere werden verschleppt und denken, ja, endlich habe ich meine Ruhe und meinen Frieden. Aber du kannst selbst, Tolstoi hat einmal einen ganz guten Gedanken mal so ausgesprochen, selbst wenn du zum Mond fliegen würdest, du würdest deine Trichinen mitnehmen. Selbst wenn du zum Mond fliegen würdest, du würdest deine Probleme mitnehmen. Selbst wenn du auswandern würdest nach Amerika und Gold finden würdest in Kalifornien, du würdest deine Probleme mitnehmen. Deine Feinde werden dich verfolgen. Gute Ideen. Weißt du, gute Gedanken, gute positive Einstellung ist stärker als die größte und stärkste Körperkraft. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Mann, die werden Boxer. Menschen ohne Ideen sind Menschen ohne Segen. Menschen, die keine Offenbarung haben. Menschen, die keine Vision haben. Menschen, die keine Rema haben. Die nur die Bibel haben. Ja, da steht's geschrieben. Verstehst? Du wirst dumm. Kannst höchstens Jehovas Zeuge werden oder der Neuapostolische. Verstehst du? Oder irgendein Frömmling. Aber du wirst nicht die Kraft Gottes entdecken. Du brauchst ein Rema. Geschwister, das ist mir so wichtig, jeder Einzelne, wenn du dein Rema nicht hast. Ich predige das Wort Gottes. Ich predige das, was Gott mir aufs Herz legt, ob es einem passt oder nicht passt. Aber der Heilige Geist muss zu dir sprechen, persönlich. Ach, dieses Aha-Erlebnis. Das ist, was ein Segen ausmacht, diese Idee. Sonst bleibst du leer, hungrig und durstig und gehst nur im Kreis herum. Glücklich ist nicht der, der den anderen als glücklich vorkommt und immer lacht und mit den Händen wedelt und was weiß ich, der ist nicht glücklich, sondern der innen drin glücklich ist. Da kannst du ganz ruhig sein, ganz gelassen sein. Ach komm, lass doch die Doofen machen. Lass sie spinnen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Aussage, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist so eine tiefe Aussage. Weißt du, da stehst du da. Lass doch die machen. Lass doch die machen. Die rennen sich in die Hürden noch ein. Die werden noch ihr blaues Wunder erleben. Lass die machen. Der Gerechte, der hat Frieden innen drin. Der muss nicht etwas handeln, agil sein. Nein, der hat Frieden, der hat Freude. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke und unsere Kraft. Mein Gott schafft es. Mein Gott ist stark genug. Eine Freude vertreibt 100.000 und Millionen von Sorgen. Die Freude am Herrn. Kraft durch Freude. Verstehst du? Kraft durch Freude. Entdecke das. Bevor Jesus die Tote auferweckte, hat er Folgendes gemacht. Die ganzen Klageweiber raus. Verstehst du? Die ganzen Nörgler, die ganzen Meckerer. Ich bin kein Ziegenbock, haben wir gesungen. Die ganzen Ziegenböcke. Weißt du, die Ziegenböcke. In der Bibel steht es, und der Herr wird scheiden Weise Luther hat es nicht verstanden, was es ist. Schafe und Böcke, so steht es nicht in der Bibel, dass der liebe Gott Schafe und Böcke scheidet. Gott wird scheiden Schafe und Ziegen. Die Schafe fressen immer, was unten ist. Hast du schon Schafe auf der Weide gesehen? Die fressen Gras von unten. Aber unsere Ziegen, die grasen da, was da oben ist. Deshalb ist ganz Türkei und ganz der Nahe Osten abgefressen, kahl gefressen von den Ziegen. Die Ziegen fressen halt nur das, die Segnungen, die Herrlichkeiten, die Gnade. Verstehst du? Und die fressen das alles ab. Und immer nur was, was oben ist. Verstehst du? Aber das, was unten ist, das wollen sie nicht. Aber genau das ist, was einem Kraft gibt. Der Herr führt mich auf frischer Weide. Und nicht, dass ich da oben etwas abfresse. Nur Segnung, nur Herrlichkeit. Und das ist der große Unterschied zwischen den ganzen lieben Heilandschristen. Die ganzen lieben Heilandschristen sind Ziegen. Und dann, ja, aber der Weg ist doch nicht da. Was für ein Schaf. Guck mal, ein Schaf, der findet immer was zu futtern. Der Herr trieb die ganzen Klageweiber raus. Wer ist ein Gesegneter? Der ist ein Optimist im biblischen Sinn. Gott schafft es. Mit Gott werden wir über die Mauern springen. Mit Gott haben wir eine Zukunft. Mit Gott. Weißt du, wenn ich meinen Heiland habe, der wird mir helfen. Und die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Selbst wenn du auf alle vier krabbelst. Und wir müssen manchmal auf alle vier krabbeln, Brüder und Schwestern. Glaub doch nicht, dass wir immer aufrecht gehen. Wir müssen durch diese Höhlen, durch diese ganzen Löcher, wie Maulwürfe uns durchrängeln und durchkämpfen. Ich möchte dir Mut machen. Vertrau dem Herrn. Wir schaffen es mit Gott. Der Segen Gottes macht reich ohne große Mühe, steht in der Bibel. Ich muss nicht sagen, wo das steht. Das kannst du selber in deiner Konkordanz nachgucken. Aber die meisten lieben Heilandsleute sind faule Leute. Da muss man denen sogar noch die Bibelstelle im Mund schieben. Nein. Du liest deine Bibel und du liest fortlaufend deine Bibel. Du kennst deine Bibel. Wenn du einmal die Bibel durchgelesen hast, weißt du, was in der Bibel drin steht. Aber die meisten Leute haben keine Ahnung von der Bibel. Sie lesen nur Krimis, nur Losungen oder nur Andachten von irgendjemandem, der was sich ausgedacht hat. Fang an, das Wort Gottes zu lesen. Bevor du irgendeine religiöse, christliche Schundliteratur liest, ich sage es pauschal, bevor du irgendetwas liest, lies die Bibel einmal durch. Weißt du, ich habe mir angewöhnt, jedes Jahr einmal die Bibel durchzulesen. Und das macht mir so Freude. Weißt du, am Schluss, ich predige in Stuttgart auf dem Schlossplatz, da kommt jemand und sagt, du, entschuldigen Sie, Herr Matutis, Sie sprechen wie der Martin Luther. Hab ich gesagt, wieso? Ja, wieso spreche ich wie Martin Luther? Aber dann kam es mir der Gedanke, ja, ich lese nur die Martin Luther Übersetzung. Und ich habe die, wenn ich so von Gott gesprochen habe, und dann sprach ich wie Martin Luther. Wenn du die Bibel richtig liest, verstehst du, deshalb lese ich jetzt verschiedene Übersetzungen und ich bin so dankbar für die Vielfalt der Übersetzungen. Jedes Mal, wenn ich eine Übersetzung lese, bin ich begeistert. Das steht in der Bibel und du hast noch nicht gelesen. Verstehst du? Und oft denkst du, ach, das ist mein Schicksal. Ich bin verflucht und was weiß ich. Als unser Trautext war hier aus dem Psalm, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Jahrelang war ich so niedergeschlagen, habe gesagt, was soll meine Ehe sein, meine Familie sein, was soll meine Arbeit sein? Nur heulen und heulen. Und wenn ich richtig heule, dann werde ich gesegnet. Bis ich da eine englische Übersetzung fand und da hieß es, die in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. In Zeiten der Not. Aber wir kommen. Egal, was die Leute da denken, weißt, der Teufel versucht uns auf so fromme Art und so weiter niederzumachen. Lies die Bibel, lass dich vom Heiligen Geist offenbaren und zeigen, was das Wort Gottes, dieses Rema-Wort ist. Die in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. Dieser Isaak hat in Zeiten der Not Brunnen gegraben und er fand frisches, lebendiges Wasser. Deine Information ist wichtig. Wo kriegst du die her? Und du kannst nur aus Bibel lesen bekommen. Aus Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Nicht aus irgendwas sich angucken, anhören. Nein, aus der Predigt, in der Versammlung. Da sitzt du da, da musst du still sitzen. In der Versammlung musst du still sitzen eine Weile. Wenigstens 20 Minuten. Bei mir 1,5 Stunden. Weißt du, dann hörst du, aha, wen hat er jetzt gemeint? Das ist für die und für den und für jenen. Und irgendwann sagst du jetzt, das bin ich auch, das ist auch für mich, das betrifft auch mich. Ich habe heute dieser Tage mal erzählt, diese Geschichte. Ich gucke eine Predigt im Fernsehen, also eine Fernsehpredigt von Oral Roberts. Und Bruder Pfaff hat mir diese CD gegeben, guckt mir das an. Und dann sagt der Prediger, der setzt sich auf den Stuhl hin und sagt der Prediger, der Heilige Geist zeigt mir gerade, irgendjemand ist hier in diesem Auditorium, hat Probleme mit Füßen, Hornhaut an den Füßen oder Hühneraugen oder was auch immer ist. Und er zieht seinen Schuh aus und legt die Hände auf seine Füße und betet und sagt, zieh auch deinen Schuh aus und bete. Und ich war gerade allein zu Hause, habe ich dann gesagt, komm, ich kann blamier mich nicht irgendwo, aber hier kann ich mich blamieren. Ich ziehe meine Schuhe aus und auch lege die Hand drauf und bete und die Hornhaut ist verschwunden. Verstehst? Gott redet durch Rhema, durch Predigt, durch die Inspiration. Gewiss. Du darfst nicht dich von den Umständen irritieren lassen. Wer im Segen leben will, darf nicht immer sich von Zweiflern beraten lassen. Ist das für Gott von möglich? Hat Gott wirklich gesagt? Hat er wirklich mich gemeint? Wenn du das Rhema-Wort hast, du weißt, Gott hat es gesagt. So spricht der Herr. Alles andere ist Quatsch. Ist Unsinn. Weißt du, lass dich nicht von den Zweiflern deine Verheißung nehmen und lass auch nicht, sei nicht wetterwendisch. Gott hat es gesagt und Gott wird es tun, auch wenn ich 25 Jahre warten muss. Ja, du darfst ganz sicher sein, auch wenn du nichts fühlst. Wir haben diese Tage von Abraham gehabt. Abraham hat eine Verheißung bekommen mit 75 und erlebt hat er erst mit 100 Jahren. 25 Jahre sind vergangen. Kopf hoch. In der Bibel heißt es, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Wer an Gott richtig glaubt, der darf sich mit dem Los, was gerade im Augenblick ist, sich nicht abfinden. In der Bibel heißt es, und der Leib von der Sarah und der Leib von dem Abraham war schon erstorben. Und da heißt es, und er schaute nicht auf seinen Körper. Er schaute nicht auf seinen Körper. Er schaute auf die Verheißung Gottes. Und er bekam es, als er die Sterne zählte und die Sandkörner da am Meer nachzählen musste. Er schaute auf den Herrn und er sah nicht auf seinen Körper. Ich bin gebrechlich, ich kann nicht mal mehr stehen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Für 75? Wenn ich schon die 75-Jährigen bei uns angucke, so auf der Straße. Manche 20-Jährige sind schon so. Verstehst? Wenn du da auf deinen Körper schaust, bist du verloren. Schau auf den Herrn. Und er schaute auf den Herrn. Das war, was er glaubte. Als er dann anfing, auf seinen Körper zu schauen, hat er dann Dummheiten gemacht. Mit der Hagar und was weiß ich noch alles. Ging nach Ägypten. Schau auf den Herrn. Und schau nicht auf deine Umstände. Wie sie auch immer sein mögen. Schau nicht auf dein Schicksal, was alles passiert. Weißt du, der Teufel möchte dir alle Hoffnung, allen Glauben nehmen. Der Gesegnete darf nicht auf sich schauen. Der Gesegnete darf nicht auf sein Portemonnaie gucken. Der Gesegnete darf nicht auf die Gesellschaft schauen. Der Gesegnete darf nicht auf die Situation blicken, was gerade ist. Nein, das muss auf den Herrn schauen. Was hat er mir gesagt? Aha. So soll es sein. Und der Herr zeigt uns immer eine Lösung, einen Ausweg. Der Gesegnete hat immer einen Überblick. Er hat auf den Herrn geschaut. Und du hast Überblick immer nur, wenn du nach oben guckst. Wenn du nur wie eine Henne auf den Boden guckst, wirst du keine Übersicht bekommen. Nur ein Adler hat Übersicht. Deshalb ist es so wichtig, dass du über dein Leben die Kontrolle behältst und immer weißt, was Gott von mir will. Der Gesegnete weiß es. Wahre Christen geben sich nie auf. Sie besitzen grundsätzlich einige positive Lebenseinstellung. Mein Leben ist in Gottes Hand. Das weiß der Gesegnete. Mein Leben ist in Gottes Hand, nicht in Menschenhand. Und wenn ich falle, ich will nicht in Menschenhand fallen. Nicht in der Hand der Ärzte, nicht in der Hand der Psychologen, nicht in der Hand der Banker. Wenn ich falle, will ich in der Hand Gottes fallen. Dann bin ich weg. Egal. Das ist das eine, was die Christen sind. Und wahre Gläubige, die haben eine positive Einstellung und die sagen, Gott ist mit mir und ich werde das Richtige tun, auch wenn für manche das Falsche aussieht. Ich werde in die richtige Richtung gehen, auch wenn die sagen, du bist verrückt und es nicht verstehen. Und wahre Christen, die gesegnet sind, die wissen ganz genau, egal was ich anpacke, es ist gut. Es ist richtig. Es ist wahr. Es ist okay. Alles, was ich anpacke, das ist okay. Weißt du, der Gerechte zweifelt nicht. Denn die Bibel sagt, ein Zweifler denke nicht, dass er was empfängt. Wenn du auf das schaust, was da ist, du, da wächst nichts. Verstehst? Guck diesen Baum hier an. Meditier mal ein bisschen. Denk, wenn die Predigt dir zu langweilig ist, guck diesen Baum an. Aus Sizilien irgendwo habe ich mitgebracht. Verstehst? Die Stürme haben den Baum geknickt, vor Jahrhunderten wahrscheinlich schon lang, denn der ist richtig gewachsen. Die Stürme haben versucht umzubrechen, aber dieser Baum ist ein sturer Bock. Ich gebe mich nicht auf. Ich gebe mich nicht auf. Und selbst wenn ich geknickt bin und mich beugen muss, mir ist vollkommen egal. Ich gebe mich nicht auf. Und er zieht Kraft aus den Wurzeln. Und ich schaue hier diese Wurzel an. Das sieht aus, als wenn er Knie beugen würde. Und der Mensch, der betet, erlebt die Segnungen Gottes. Fang an zu beten. Weißt du, bei Ludwigsburg habe ich einen Hauskreis gehabt. Da gab es eine Familie mit mehreren Kindern. Und die haben regelmäßig ihre Bibel gelesen und die waren gerade beim Hiob und die haben von Hiob gelesen, was der arme Kerl alles dort durchgemacht hat. Und das haben mir die Leute nachher erzählt, was da passiert ist. Dann lesen sie und dann das war so schrecklich, alles verloren, alles kaputt, alles am Ende, alles fertig und so weiter. Dann sagt der Vater, Kinder, lasst uns die Bibel zumachen und auf die Knie gehen. Wir wollen nicht weiterlesen, verstehst du? Und Gott hat sie gestärkt. Weißt du, du liest schreckliche Berichte aus der Zeitung. Da geht eine Pest, dort eine Pestilenz und dort ist das und dort ist jenes. Schlag zu die Bibel und geh auf deine Knie und sag, Herr, wir leben von deiner Güte, von deiner Gnade, von deiner Kraft und nicht das, was gerade passiert. Lies Psalm 91. Gib dich nicht auf. Lebe im Segen. Lerne mit Misserfolgen zu leben. Hier wie dieser Baum. Ist ein gebückter, gebrochener Baum. Meine Bibel sagt, Gott wird diesen glimmenden Doch nicht auslöschen. Und das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Vielleicht sieht dein Leben auch so aus. Gebrochen. Gebrochen durch die Gesellschaft, durch die Menschen, durch die Familie, durch die Eltern, durch die Geschwister. Du bist gebrochen. Bist eine Niete. Ein Versager. Gib dich nicht auf. Ich kenne Christen, weißt du, die geben sich viel zu schnell auf. Der Gerechte flieht nicht, der Gerechte gibt nicht auf, der Gerechte schmeißt nicht alles hin. Gib deinen Beruf nicht auf und deine Berufung schon gar nicht. Deine Hoffnung, deinen Glauben, deine Ziele, deine Vision, gib es nicht auf. Gib dein Leben nicht auf. Ich habe schon oft nachgedacht, wenn ich so mal Selbstmörder sehe oder beerdige, Mensch, habe ich gedacht, oh, weißt du, wenn er sein Leben Jesus gegeben hätte, was er noch auf seinem Leben hätte machen können. Verstehst du, ob er jetzt im Grab liegt und sich aufgehängt hat oder erschossen hat oder was auch immer ist. So ist ein Selbstmörder. Wenn er sein Leben in Gott gegeben hätte, hätte er auch nichts vielleicht äußerlich. Aber der hätte noch was vom Leben gehabt. Gib dich nicht auf. Spring nicht zum Fenster raus. Das bringt dir nichts. Gib deine Freunde nicht auf. Weißt du, du brauchst lange, bis du einen Freund oder Freundin gewinnst. Gib deine Freunde nicht auf. Deine Partner, wen auch immer ist. Gib deine Erfolge nicht auf. Auch das bisschen, was du hast. Gott will genau das bisschen, das wenige, diese 5 Brote und die 2 Fische segnen. Aber was ist das für so viele? Wenn ich nicht eine Million habe, verstehst du, was ist das für so viele? Gib deine Erfahrung, deine Siege nicht auf. Auch wenn sie noch so klein sind, noch so bescheiden sind. Gott segnet die kleinen Anfänge, steht in meiner Bibel. Du bist nicht perfekt, aber du bist von Gott gewollt und fürchte dich nicht zu versagen. Ein Samenkorn, ein Weizenkorn fällt in der Erde, stirbt und dann geht es zum neuen Leben auf. Lebe das Leben, nach dem du dich sehnst. Lebe das Leben. Kolosser Kapitel 2, Vers 9 und 10. Da heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt, ihr seid berufen zur Fülle in ihm. Ihr seid erfüllt. Alles, Herr, bist du. Alles, was ich brauche, finde ich in dir. Ich muss nur bitten und es wird mir gegeben. Alles, was ihr bittet in meinem Namen, sagt Jesus, das wird euch gegeben. Nicht, weil du so gut bist und so brav bist und so anständig bist. Gott interessiert sich nicht über dich. Weißt du, wenn er dir was gibt, dann nur wegen Jesus. Epheser Kapitel 3, Vers 19. Da heißt es hier, auf dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Erfüllt. Du Platz. Wir haben mal in Kreuzberg einen Gottesdienst gehabt in der Friedrichstraße, damals 231. Da war unsere Schwester Thea, kennt diese Leute wahrscheinlich noch, weiß nicht, so ein dicker, fester Bruder und die Schwester, seine Frau auch ein bisschen dick, weißt du, und der betet und sagt, oh Gott, oh, weißt du, und da platzen die Knöpfe. Hör auf zu segnen, ich verkraft nicht mehr. Verstehst du? So hat dieser Bruder gebetet. Herr, hör auf zu segnen, ich verkraft es nicht. Bist du auch schon so gesegnet, dass du sagst, Gott, hör auf mich zu segnen, ich verkrafte nicht mehr. Mach mal Pause. Ich muss mal Luft holen. Ich muss eine Schublade freimachen, wo ich den ganzen Segen verstauen kann. Er erfüllt dich mit der ganzen göttlichen Fülle. Kolosser Kapitel 1, Vers 19 noch. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle. Es war das Wohlgefallen Gottes, dass die ganze Fülle in Christus wohne. Nicht in dir. Du tankst nur nach. Verstehst? Christus ist für dich nur die Tankstelle. Da fährst du wieder vor. Wir sind alles verbraucht schon. Verstehst du? Ich darf nachtanken. Mich aufladen. Bin mit meinem Sohn nach Süddeutschland gefahren. Der hat so ein elektrisches Auto. Also ich würde kein elektrisches Auto kaufen. Nur nebenbei. Aber alle 300, 400 Kilometer muss er aufladen. Und immer gucken, wo ist die nächste Ladestation. Weißt du, dann kannst du gut fahren. Aber du musst aufladen. Und da sitzt du 20 Minuten. Und eine halbe Stunde. Und genauso ist es auch geistlich. Wir brauchen so Ladestationen. Und die Gemeinde hier ist eine Ladestation, wo du aufgetaucht wirst, aufgetankt hast und angepowert wirst. Und dann rennst du wieder 300 Kilometer. Aber dann ist wieder leer. Verstehst du? Und dann zeigt es wieder rot. Und dann siehst du, jetzt musst du wieder die nächste Ladestation suchen. Und Gott hat Ladestationen auf verschiedene Art und verschiedene Weise hingestellt. Da gehst du ins Internet, hörst eine Predigt oder da im Fernseher irgendwo eine Predigt. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, wo du auftanken kannst. Du musst nur eines haben beim Auftanken, einen Stecker. Ohne den Stecker, vergiss es, da kommt nichts rüber. Und damit Gott dich aufladen kann und dich segnen kann, gibt es ein Gebet, dass der junge kleine Samuel, der im Tempel ist, Gott redet zu ihm, dreimal, und er kapiert es nicht. Und vielleicht, Gott hat schon 30 Mal zu dir geredet und du hast immer noch nicht kapiert. Oder vielleicht 300 Mal. Alles ist möglich. Und dann sagt, der geht zu dem Priester Eli und sagt, Priester, da höre ich Stimmen. Und viele Menschen hören Stimmen und denken, sie sind verrückt. Hier habe ich einen Bericht dieser Tage gelesen, jeder dritte Deutsche hört Stimmen. Verstehst? Und die denken, das sind die Teufel, landen in der Psychiatrie, nehmen Tabletten. Die sollen vernünftig werden, wieder runter auf den Boden. Sollen mal in den Gottesdienst gehen und eine anständige Predigt hören. Und dann sagt dieser Priester Eli zu dem Samuel, wenn du noch einmal diese Stimme hörst, dann sag, rede Herr, dein Knecht hört. Rede Herr, dein Knecht hört. Die Leute gehen hier in Deutschland nicht mehr in die Kirche. Sie hören keine Predigt mehr. Das ist ihnen zuwider. Sie wollen nur unterhalten werden. Rede Herr, dein Knecht hört. Deshalb müssen sie in der Psychiatrie. Deshalb müssen sie Tabletten schlucken. Ja, ich höre Stimmen. Ich werde bedrängt. Nachts, ich kann nicht schlafen. Weißt du, es ist Dummheit. Wenn du richtig in Gott stehst, dann wirst du unterscheiden können, dass es die Stimme Gottes oder es ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und du wirst klaren Kopf behalten. Die meisten Leute haben keinen klaren Kopf, blicken nicht durch. Die ganze Fülle ist in dir, Herr. In Jesus sehen wir die Fülle der Gottheit, leibhaftig, was er alles war. Alles, was Jesus brauchte, das hat er gehabt. Das ist Segen. Er war kein Millionär, aber er hat alles, was er gebraucht hat. Und Menschen, die gesegnet sind, die in Jesus sind, die haben alles, was sie brauchen. Sie haben nicht jeden Tag Schnitzel und nicht jeden Tag Kuchen und nicht jeden Tag schönen, süßen Wein. Verstehst du? Sie müssen manchmal Wasser trinken. Und sie müssen das Wasser vielleicht noch womöglich filtern. Das ist alles drin. Weißt du? Aber sie haben alles, was sie brauchen. Sie danken Gott neben das Glas Wasser und preisen den Herrn. Und wenn sie in Not sind, wenn es nicht mehr weitergeht, es gibt eine wunderbare Passage im Leben Jesu, der Herr Jesus ist fix und fertig, ist am Ende, kriecht auf dem Boden. Ich war im Garten Gethsemane, das sind auch solche alte Bäume aus den Tagen Jesu, diese ganzen alten Ölbäume. Und ich bin sicher, dass Jesus unter einem dieser Bäume mal gekniet hat und gebetet hat. So, und dann liegt Jesus auf dem Boden, ist am Ende fix und fertig. Und da heißt es, und ein Engel kam und stärkte ihn. Und weißt du, das ist, was du brauchst, dass ein Engel Gottes in deiner Notsituation, in deiner Trübsal, in deiner Traurigkeit, Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, dass ein Engel kommt und sagt, stärke dich. Und in dieser Kraft hat Jesus das Kreuz erdulden können. In dieser Kraft hat Jesus alles ausgehalten. Ein Engel stärkte ihn. Die meisten Leute glauben auch nicht an Engel, höchstens Esoteriker. Die spinnen da und verkaufen sogar Engelchen aus Porzellan. Aber dein Porzellanengel kann dir nicht helfen. Glaub mir das. Du brauchst einen echten, lebendigen Heiland und einen lebendigen Engel. Heute Nacht, sagt Paulus, stand der Engel Gottes an meiner Seite. Er hat nicht gesagt, Brüderchen, du wirst durchkommen, wirst auf dem Wasser gehen, wirst große Wunder erleben. Nein, der Engel hat gesagt, das Schiff wird untergehen. Aber alle, die mit der Mitte fahren, die werden gerettet werden. Petrus liegt im Gefängnis. Ich weiß gar nicht, wie er das fertig gebracht hat. Und schläft. Er weiß, morgen wird er gehängt oder geköpft. Und er schläft. Er weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Komm, da kann passieren, was da will. Ein Gesegneter weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Egal, was da passiert. Auch wenn der Henker vor der Tür steht und schon das Schwert wetzt. Der schläft. Und da kommt der Engel. Bruder, wach auf! Und er sagt, was ist denn los? Warum regst du mich so auf? Zieh dich an. Und wir gehen raus. Verstehst? Er wurde befreit. Ein Engel des Herrn befreite den Petrus. Und weißt du was? Das ist, was du brauchst. Dass ein Engel Gottes zu dir kommt und mit dir spricht. Dir auf die Schulter klopft und sagt, zieh deine Sandalen an und wir gehen raus. Du bist in Freiheit. Und nachher ist alles dunkel. Wenn du rauskommst, ist alles Nacht. Ja, wo gehe ich hin? Gut, dass Petrus eine Gemeinde hatte. Er ging zu, in der Martin-Luther-Bibel heißt es, er ging zu den Seinigen, zu den Ihrigen. So steht es in Martin Luther. Er ging zu seiner Gemeinde und die beten, oh Herr, erlöse meinen Bruder Petrus, befreie ihn. Die beten und glauben nicht einmal, dass Gott Wunder tun kann. Mach doch endlich auf. Oh, Halleluja, hol meinen Petrus raus. Verstehst du? Und da kommt ein Mädel, macht die Tür auf, das Loch da, guckt raus aus dem Spion. Ach, Bruder Petrus steht vor der Tür. Der hätte geglaubt, sein Geist würde vor der Tür stehen. Nein, das war Petrus leibhaftig. Weißt du, Gott tut Wunder. Und die Leute glauben nicht. Weißt du, du musst nicht an Wunder glauben. Du musst nicht an Heilung glauben. Du musst nicht an die Kraft Gottes groß glauben. Verstehst du? Das ist alles schon in Jesus enthalten. Vertraue dem Herrn. Ruhe in Christus. Im Frieden Gottes. Weißt du, wir sind nicht im Alten Testament, wo ich mich anstrengen muss. Die in der Gemeinde dort waren noch im Alten Testament. Herr, erlöse unseren Bruder. Nein, die Erlösung ist schon vollbracht. Und der Engel hat ihn rausgeholt. Weißt du, wenn du im Alten Testament von Engel des Herrn liest und von Engeln liest und das Alte Testament ist voll von Engeln, da wimmelt es nur so. Der ganze Himmel ist voll. Engel sind in der Bibel Pferde. Verstehst du? Engel sind Pferde, nicht so Flügelchen da, so Hähnchen und Täubchen und sonst was. Engel sind Pferde. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, diese Blindgänger da. Dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen da draußen, die uns belagern. Und er sieht einen Berg voll feuriger Rosse. Engel sind Rosse, Pferde, starke Pferde, die ziehen den ganzen Karren durch aus dem Dreck und helfen weiter. Ein Berg voll feuriger Rosse, das ist im Segenleben, mit geöffneten Augen, mit geöffneten Ohren. Das war Werbung für Gott, diese Fülle. Oh, ein Berg voll feuriger Rosse. Oh Gott, jetzt glaube ich an Zeichen und Wunder. Weißt du, das ist Bibelschule, Glaubenskurse, Glaubensseminare. Christus war in göttlicher Gestalt, war bei uns. Er ist das Bild des himmlischen Vaters. Kolosser 1, Vers 1 bis 3, kannst nachlesen. In Jesus wohnt die ganze Fülle Gottes, die Liebe Gottes, die Kraft Gottes, die Gnade Gottes. Schau auf Jesus. In ihm ist die Gesundheit. Wenn du Jesus anschaust, ist genauso, als wenn du das beste Medikament schluckst. Verstehst du, du wirst plötzlich gesund. Jesus, ich danke dir. In deinem Namen ist der Sieg, in deinem Namen ist die Kraft. Das Leben Jesu ist voller Kraft, voller Herrlichkeit. Und die Leute gucken, Heilung, Heilung. Wann kommt der und wann passiert das? Was für Tabletten nimmst du und was hilft dir für Tröpfchen? Dir hilft nichts. Weißt du, was Jesus hatte? Er hatte den Heiligen Geist. Und dein Glaube, der Segen funktioniert nur durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts in deinem Leben. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Leib, aus dem Grab herausholte, derselbe Geist macht unser sterbliche Leib lebendig. So steht es in meiner Bibel. Weißt du, Jesus, er hatte den Heiligen Geist. Er wurde erfüllt nach der Taufe. Er war voll Heiligen Geistes. Willst du auch voll Heiligen Geistes werden? Ich frage nicht, streck die Hand. Verstehst du, es soll dein innerer Wunsch sein, das innere Verlangen. Aber ich sage dir auch noch die Wahrheit, was der Heilige Geist macht. Sei nicht schockiert. Ich möchte dir nichts vorenthalten. Ich sage dir die volle Wahrheit. Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, wurde in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht werde. Das ist, was der Heilige Geist in deinem Leben wirkt. Dass du das abschüttelst und das abschüttelst. Versucht. Das ist die ganze Machtgelüste. Ich mach was. Mach die Steine zu Brot. Spring runter. Mach eine Show. Zeig, was du kannst. Nein. In der Wüste wurde vom Satan versucht. Ohne den Heiligen Geist lief in seinem Leben nichts. Und ohne den Heiligen Geist hätte er die Wüstenperiode nicht überstanden. Er steht geschrieben. Und hier hat der Herr Jesus auch wieder nicht mit Logos gesiegt, mit der Bibel und Bibelsprüchen. Hör doch auf mit den Bibelsprüchen. Weißt du, kannst die ganze Wand bei dir zu Hause mit Bibelsprüchen vollmalen. Was du brauchst, ist Rema. Weißt du, der Teufel kommt, Jesus, kennst du deine Bibel? Er steht geschrieben. Verstehst? Er steht geschrieben. Und dann sagt er, gut, ich weiß, was da geschrieben steht. Und da steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das ist Rema, nicht Logos. Der Teufel kommt immer mit Logos. Es steht geschrieben, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und dann krepierst. Mit voller Hand Bibelsprüche. Verstehst? Du solltest Rema haben. Der Mensch lebt von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und so geht's fort. Lukas Kapitel 4, Vers 1 und 2. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage herumgeführt. Und du wirst auch 40 Tage dein Leben lang durch die Wüste geführt. 40 ist die Zahl für das menschliche Leben. 40 Tage herumgeführt, indem er vom Teufel versucht würde. Wenn du in der Fülle des Geistes lebst, erlebst du eine 40-tägige Versuchung im Leben. Das muss weg und das muss weg. Nur noch der Herr. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Von wegen Teufel. Rutsch mit dem Puckel runter. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, dienen und ihn anbeten und ihn vom ganzen Herzen lieben und ihn verehren. Das ist wahres Christentum. Alles andere sind so lieben Heilandsleutchen. In aller Liebe. Da wirst du nicht viel ausrichten. Satan konnte Jesus nicht schwächen. Und so weiter. Er war in der Geisteskraft. Es steht geschrieben. Und dann in Rema, was er soll, was der Herr wirklich gesagt hat. Willst du ein gesegnetes Leben führen? Dann fang an, im Geist zu wandeln. Ganz arg wichtig. Im Geist zu leben. Dein Körper ist nur das Fahrzeug. Unser Leben ist Geist. Und Gottes Wort ist ein Geist und Leben. Und man betet Gott an im Geist und in der Wahrheit. Da kannst du so beten, kannst du das Handy in die Tasche stecken oder auf dem Rücken halten oder so machen, spielt keine Rolle. Das ist nur der Körper. Der Körper betet Gott nicht an. Ist schön, ich mache auch manchmal so. Man kann ja verschiedene Formen demonstrieren. Aber was Gott wirklich anbetet, ist der Geist. Lobe den Herrn, meine Seele. Wo sitzt sie? Am Nabel wahrscheinlich. Oder am Kopf. Meine Seele, lobe den Herrn. Wandeln im Geist. Lebe ein Leben von Gott geführt, von Gott geplant, von Gott genehmigt, von Gott bestätigt. Weißt du, dann lebst du das Leben eine andere Art. Nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich. Nicht mehr angstfrei. Nicht mehr mit den Ängsten, sondern angstfrei. Du lebst nicht mehr von irgendwelchen Schreckensnachrichten. Viele haben Angst vor vielen Dingen. Ja, das schaffe ich nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. So vieles passiert im Leben. Weißt du, viele Leute sind vom Teufel infiltriert und vergiftet und verseucht, weil sie zu Hause Horrorfamilien erlebt haben, kein richtiges Familienleben, dann in der Gemeinde kein richtiges Christenleben, nur noch Chaoten. Die kommen nach, die meisten Christen, sei doch ganz ehrlich, vor allem in charismatischen Kreisen und pfingstlichen Kreisen, die kommen aus asozialen Bereichen, waren arbeitslos, waren, was weiß ich, gestört, arm und so weiter. Und in der Gemeinde versuchen sie sich irgendwie, sich freizuschaufeln. Sind viele Fehler entwickelt. Da wirst du kaum solide Christen finden. Verstehst du, du musst lang warten. Weißt du, wir schimpfen manchmal auf die Kirchenleute. Aber die Kirchenleute haben eine stabile Vergangenheit wenigstens. Baptisten. Die kommen, was weiß ich, die kommen, das ist schon Generationen, sind sie schon in der Gemeinde. Von der Großvater und Großmutter. Christentum ist Nachfolge. Ist Leben mit Christus. Nicht nur jetzt schnell, schnell, schnell irgendwas erleben. Nein. Ist intensive Nachfolge. Ich sage viele Wahrheiten. Ich predige schon über 50 Jahre. Ich weiß, was wahres Christentum ist. Ich kenne diese und jene und ganz andere Kreise noch. Ist anders als die Welt. Es ist ein inneres Leben. Wahre Christen haben ein Innenleben. Ein Innenleben. Die fahren nicht gleich hoch, die kriegen nicht gleich aus dem Häuschen, was passiert. Weißt du, das Innenleben hat nichts mit Verstand zu tun. Das Innenleben hat mit dem Herzen was zu tun. Und es ist so total anders mit dem Herzen. Christen müssen lernen, in der Opposition zu sein. Leb ein gesegnetes Leben. Du lebst im Feindesland. So wie diese Lotusblume, du lebst im Tümpel. Das Christentum stand von Anfang an im Widerspruch zum Judentum, zum Hellenismus, zu der ganzen Gesellschaft, zum Römertum. Da muss ein Bonifatius kommen und die Eiche da fällen und zu sagen, kommt, eure Götter taugen nichts. Und dann warten sie, bis der Donnergott den Bonifatius erschlägt und ist bis heute noch nicht erschlagen. Jesus brachte nicht Frieden, heißt es in der Bibel, sondern das Kreuz, das Schwert, Leiden und Kämpfe. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Das ist Segen. Also ich habe Frieden, ich weiß, Gott hat mein Leben in seiner Hand und ich kann nicht tiefer fallen als in seiner Hand, wenn ich schon fallen muss. Das wahre Christentum ist nicht von dieser Welt. Nicht von dieser Welt. Jesus verspricht uns ein Leben voller Kampf, voller Verfolgung, voller Bedrängnis, voller Schwierigkeit, voller Nöte. Er redet vom Kreuz und er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz, nicht mein Kreuz. Wir würden gerne das Kreuz Jesu tragen. Der nehme sein Kreuz, seine Situation. Er redet vom Kreuz. Ein guter Christ hebt sich von der Masse ab. Er lässt sich nicht uniformieren. Der ist anders wie die anderen. Der redet anders, der denkt anders, der handelt anders, der verhält sich anders. Der macht nicht alles mit. Wenn dir alle in den Brunnen springen, springt er noch lange nicht mit nach. Er sucht Gott zu gefallen und nicht der Gesellschaft. Wahres Christentum ist, ich gefalle Gott. Ich will Gott ehren mit meinem Leben. Nicht den Bundeskanzler oder Kanzlerin, den König. Sein Leben wird vom Geist Gottes bestimmt. Nicht von irgendwelchen niedrigen Instinkten und Bedürfnissen. Jetzt brauchen wir wieder Geld. Jetzt brauchen wir wieder das und jetzt brauchen jenes. Weißt du, du bist von der Gegenwart Gottes erfüllt. Du weißt, der Herr versorgt uns. Und wenn es nicht anders geht, da kommen ein paar Raben. Und ich bin überzeugt, weißt du, ich kann noch zynisch sein, wenn nicht anders geht, Gott wird dich mit Spatzen versorgen. Plötzlich kommen die Spatzen und die legen da ihre Krümelchen dir hin. Woher auch immer. Vielleicht von McDonald's. Verstehst? Die werden schon was finden. Nicht nur von Raben oder von diesen großen Geiern. Die meisten wissen nicht mehr, was ein gesegnetes Leben ist. oder überhaupt ein gesegnetes Leben ist. Die denken nur, wenn du in einer guten Stimmung bist, im Schlaraffenland lebst, das gesegnete Leben ist kein Schlaraffenland. Das ist Wüstenleben. Das ist Kampf. Aber wir siegen in dem allen. Halleluja. Wir geben uns nicht auf. Es ist nicht, dass du keine Probleme mehr hast. Im Gegenteil, wenn du mit dem Herrn Jesus gehst, du hast noch mehr Probleme wie je zuvor. Unser Glaube braucht, weißt du, nicht Worte. Ich glaube an den Vater, den Sohn des Heiligen Geistes, verstehst? Und dann klimbim. Wir brauchen Kraft, durchzuhalten. Das ist gesegnetes Leben. Kraft, den Widerspruch zu ertragen, so wie die ersten Christen. Kraft, dem Teufel die Stirn zu bieten. Und nicht, Teufel, hau ab. Nein. Ich will dir Mut machen. Weißt du, nicht wir kämpfen, sondern Christus kämpft in uns, für uns. Was für mich sehr viel bedeutet, war junger Christ. Und ich habe gedacht, weißt du, wie lebt man ein siegreiches Leben? Ich habe mit dem Teufel große Probleme gehabt. Verstehst du? Angefochten, versucht, was? So viele Probleme. Also, wenn du aus der Welt kommst, bringst du die ganze Welt in dir mit. Dann war ein alter Bauer aus Villach in Österreich, der predigt bei uns damals in Augsburg. Und der sagt, weißt du, Geschwister, ich habe immer mit dem Teufel gekämpft und habe immer verloren. Der Teufel ist stärker als ich. Und das ist wahr. Das Negative ist stärker als du. Und immer, der Teufel hat an die Tür angeklopft, ich habe die Tür aufgemacht und habe gleich eins unter der Gürtellinie bekommen. Bis ich gelernt habe, sagt er. Und ich wollte unbedingt wissen, was hat er gelernt? Bis ich gelernt habe, nicht selber mehr an die Tür zu gehen, sondern den Heiland vorschicken. Und dann habe ich gedacht, das hört sich gut an. Und er hat erzählt und dann hat wieder jemand angeklopft an die Tür, das war wieder der Satan. Und wollte ihn versuchen und anfechten. Dann macht er der Herr Jesus die Tür auf und dann springt der Teufel und dreht sich um und haut ab. Verstehst? Nicht wir kämpfen, er kämpft für uns. Das ist das gesegnete Leben. Nicht ich glaube, er glaubt für uns. Er ging uns voraus, eine Stätte zu bereiten. Er ist es gewesen. Weißt, und das ist in der Kraft Gottes zu leben. Die Heiden können nur toben und sich unmöglich benehmen. Aber wir leben in der Kraft Gottes. Wir sind nicht unterzukriegen. Wahre Gläubige sind nicht unterzukriegen. Die Apostel hatten die Kraft einfach zu widerstehen, diesen ganzen Widerständen. Weißt du, sie haben nicht nur Kenntnisse und Informationen und Offenbarungen gehabt. Nein, sie haben Kraft gehabt, gegen den Strom zu schwimmen. Sie haben Kraft gehabt, einfach stark zu sein und sagen, nein, den Staub abgeschüttelt und gleich in die nächste Stadt gegangen. Noch ganz schnell, was ich noch sagen wollte und sollte. Weißt du, wer was gewinnen will, der muss was wagen. Der muss was einsetzen. Ohne Einsatz kein Gewinn. Wer was haben will, der muss was tun. Lebe den Segen Gottes, erlebe es, finde Wege, wie kann Gott mich segnen? Ich möchte dir Mut machen. Du wirst gesegnet, du wirst gesegnet. 1. Mose 12, Vers 1, das ist zu Abraham. Gott hat zu ihm gesagt, du wirst gesegnet, Abraham. In dir sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde, auch wir Deutsche. Man wird gesegnet, wenn man bereit ist, sich zu verändern. Und Abraham, zieh aus Ur in Chaldea. Fang was Neues an, geh Risiko ein. Das Auswandern umzuziehen, das ist schon eine große Aufgabe. Man wird gesegnet, wenn man auf Gott hört, wenn man Gottes Wege geht, wenn man das tut, was Gott sagt. Und wenn man nicht aufgibt. Abraham zog aus und genau das gilt für uns Christen, um gesegnet zu werden. In dir sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde. Du sollst ein Segen sein für deine Umgebung. Abraham wurde gesegnet, als er bereit war, seinen Isaak zu opfern, für das ich gebetet, für das ich geglaubt habe, für das ich so viel gelitten habe. Opfer bringen. Gott segne dich, wenn du deine Farbe bekennst. Und das meine ich, was du bist, Christ. Deinen Glauben bekennst. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Feiglinge werden nichts bekommen. Feiglinge und Weichlinge, sagt der Bibel klipp und klar, die werden nichts bekommen. Segenswege sind schwere Wege. Ob du es glaubst oder nicht, nicht den lieben Heiland da. Verstehst du? Ich mag das nicht. Weißt du, oh, glaub an den Herrn Jesus Christus und du hast keine Schwierigkeiten, keine Probleme, keine Spannungen. Das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt in christlichen Kreisen. Gottes Wege sind schwere Wege. Es ist ein Segen. Weißt du, wenn ich weiß, auch auf diesen schweren Wegen, der Herr sagt, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde dich tragen. Ich werde dir beistehen, ich werde dir helfen. Wir sind gesegnet und wir werden gesegnet, wenn wir anderen was geben. Du sollst ein Segen sein und du wirst gesegnet. So viele Leute wollen gesegnet werden, aber sie tun nichts, sind Faulpelze. Wir werden gesegnet, wenn wir großzügig andere Leute behandeln. Nicht kleinkariert, pharisäisch. Weißt du, wir werden gesegnet, wenn wir andere lieben, wenn wir für andere sorgen, wenn wir anderen zum Erfolg verhelfen. Ihr Erfolg wird dann unser Erfolg sein. Wird uns gut geschrieben, auf unser Konto. Wenn wir andere ermutigen, werden wir selbst ermutigt. Das ist, wie man gesegnet wird. Nicht beten, 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 beten. Nein, etwas tun. Seid Täter des Wortes. Beten ist wichtig. Gott sagte zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Viele Menschen geht es schlecht in dieser Welt, aber hilf anderen Menschen, bete für andere, dass der Lot überlebt, dein Neffe. Man wird gesegnet, wenn man noch andere unter den Arm greift, anderen hilft. Weißt du, es ist purer Unsinn, selbst nur für seine Sicherheit zu sorgen. Baue das Haus eines anderen und dein Haus wird gebaut. Segne andere, ermutige andere, wünsche anderen Glück, Erfolg. Und da wirst du merken plötzlich, dir geht's gut. Du hast ein Feedback. Gott sagt, ich will dir Türen auftun, wenn du anderen die Türen aufmachst. Und Abraham gehorcht und er geht. Und er erlebt Wunder über Wunder, weil er dem Herrn vertraut und etwas tut für andere. Hat den König von Sodom aus seiner Gefangenschaft befreit. Weil diesen gottlosen König. Und Gott hat ihn reich gesegnet. Er sagte, ich bin so reich gesegnet, ich brauche das gar nicht. Ich will von dir nicht einmal Schnürsenkel. Ich will nicht einmal Schnürsenkel. Fang an, anderen Guten zu tun, auch ungläubigen Menschen. Denn wir werden die ungläubigen Menschen noch brauchen. Glaub mir das. Du wirst die Türken noch brauchen. Du wirst die Moslems noch brauchen. Denn die kommen alle in unser Land. Und wir werden nicht irgendwie davon kommen. Weißt du, der Teufel hat abgesehen, unsere Völker durcheinander zu bringen. Wir werden Euroasien haben hier in Europa. Euroasien. Verstehst du? Nichts gegen die fremden Kulturen. Die Völker werden sich vermischen. Völkerwanderung gab es schon immer. Rom ist untergegangen durch die Völkerwanderung. Da kamen die Westgoten und Ostgoten und was weiß ich. Sei mutig. Resigniere nicht, pack nicht ein und schimpf nicht. Und je mehr du schimpfst, desto schlimmer wird die Geschichte. Fang an, Gott zu loben, zu danken. Gott, ich danke dir. Was soll's? Diese Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Abraham war mutig. Er zog in das Land, das Gott ihm zeigte. Und Kanaan, da waren lauter Götzendiener, die haben ihre Kinder geopfert. Diesen ganzen Götzen, die in Kanaan lebten. Dort gab es Riesen. Aber Abraham ist durchgezogen. Hat sich da gar nicht groß gestört. Stör dich nicht am Leben. Stör dich nicht an deinem Alltag. Stör dich nicht an der Situation. Gehe deine Straße getrost und gelassen weiter. Es kommt, wie es kommen muss. Du kannst nicht verhindern. Aber wohl dir, wenn du dich damit abfinden kannst. Der Gesegnete findet sich überall ab. Ich kann in Sibirien leben und ich kann in New York leben. Oder in Deutschland, Berlin, wo auch immer. Weißt du, der Segen, wenn Gott dabei ist, du lebst überall gut. Selbst in der Hölle. Du sagst, Bruder, mal du das, was sagst du? Wir sind doch erlöst von der Hölle. Weißt du, ich halte nicht von diesen ganzen Frommen, die sagen, weißt du, was Hölle ist? Die meisten wissen gar nicht, was Hölle ist. Hölle ist Gottes Ferne. Selbst wenn ich von Gott nicht spüre und Gott erlaubt mir, und das ist das Schreckliche, Gott erlaubt mir, dass ich in Gottes Ferne manchmal hineinkomme. Herr, wo bist du? Ich rufe und ich höre nichts. Gott erlaubt, dass wir von Gott mal nichts hören. 20 Jahre. 25 Jahre, wie bei diesem Abraham. Aber ich bin der Gesegnete Gottes, Halleluja. Auch wenn ich von Gott nichts höre. Wie heißt es in einem Psalm? Auch wenn ich gar nicht spüre von deiner Macht, dennoch bleibe ich stets bei dir. Du musst nicht immer was spüren. Deshalb, dein Glaube darf nicht auf Gefühle aufgebaut werden. Ich fühle, hier ist warm. Die sollen ein Fenster aufmachen und lüften. Oder hier ist eiskalt. Verstehst du? Oder ich kriege hier Gänsehaut. Vergiss diese ganzen Gefühlsduseleien. Das ist nicht Segen. Segen ist, ich weiß, egal. Ich mach weiter. Weißt du, und ich drehe nicht durch, gebe mich selber nicht auf, ich vertraue dem Herrn. Es gehört zum Segen, dass ich an Gott mich festhalte. Auch das musste Abraham lernen. 25 Jahre. Abraham, das, was du geschaut hast, diese Sterne, diesen Sand da am Ufer von Tel Aviv, all das hast du mir versprochen, so zahlreich. Und das ist, dadurch ist Abraham erst Vater der Gläubigen geworden. Nicht durch den Isaak und Ismael und seine 6 Kinder, die er noch gehabt hat. Nein, durch das, was er in seinem Glauben praktiziert hat. Er hat auf Gott geschaut und nicht auf seinen Körper. Auf Gott geschaut und nicht auf das, was äußerlich da ist, was da passiert. Und hier wächst Abraham in Gott. Und hier wachsen wir auch in Christus. In der Wüste vom Heiligen Geistes. Das erlebst du hier, die Berliner Wüste, Betonwüste Berlins, da erlebst du, verstehst du, die Herrlichkeit Gottes, wie Gott dich versucht, wie Gott dich durchträgt, wie Gott dich begleitet, wie Gott dich bewahrt. Ja, Abraham, geht diesen Weg. Und dieser Abraham geht dann, und da gibt es Spannungen, da gibt es überall Spannungen. Glaub nicht, dass wenn du an Gott glaubst, dass du keine Spannungen mehr hast, da kracht es vorne und hinten. Und selbst wenn du keine Spannungen hast, dann kriegen deine Kinder Spannungen. Und da war es so, dass die Knechte von Lot und die Knechte von Abraham Spannungen gekriegt haben wegen Tränke und der Weide. Ihre Herden sind so groß geworden, der Segen ist so groß geworden. Weißt du, wenn Gott dich segnet, der Segen wird größer und größer und größer. Und dann sagt Abraham, du, wir müssen uns trennen. Lot, wir müssen auseinandergehen, um Gottes Willen. Wir müssen auseinandergehen. Gott hat uns so stark gesegnet. Und dann sagt Abraham, und das ist das Großzügige, gesegnete Menschen können großzügig sein. Willst du links gehen, gehe ich rechts. Willst du rechts, ich gehe links. Mir ist vollkommen egal, in welche Richtung du gehst. Norden, Süden, Osten, Westen. Wähle, kannst gehen, Lot. Und Lot wählt Sodom, eine Predigt für sich selber. Und Abraham wählte diese karrige Gebirgsgegend, wo fast gar nichts wächst. Die Einöde, das wählt Abraham, lief seine Geschichten in 1. Buch Mose. Und dort, auf dieser Einöde, in dieser einsamen Gegend, in dieser kargen Gegend, wo fast gar nichts wächst, 500, 600, 1000 Meter hoch, verstehst du? Und Gott hat ihn dort reich gesegnet, dass er sogar noch für den Lot in Sodom beten konnte und dass die Engel dort vorbeigegangen sind. Weißt du, das ist Segen. Der Gesegnete, der kann machen, was er will, der ist überall gesegnet. Der ist überall gesegnet. Wenn er arbeitslos ist, wird er auch gesegnet. Weißt du, wir leben in einer Welt, die total anders ist. Diese karge Gebirgsgegend. Wenn er krank ist, du wirst gesegnet. Weißt du, du plötzlich hast du so viel Frieden, so viel Zeit, guckst die Decke an und sagst, Halleluja, oh Gott, wie gut du bist. Du kommst endlich mal zur Ruhe. Die meisten Leute verstehen nicht, was Segen ist. Die denken nur, wenn der Kühlschrank voll ist und Portemonnaie voll gestopft ist, Sparbuch voll, das Konto voll gepfropft ist und nur noch schwarze Zahlen, dann bin ich gesegnet. Nein. Weißt du, du sollst wissen, Gott ist dein Vater. Und er weiß, was du bedarfst. Und er gibt das Richtige just in time. In dem Augenblick, wo es brauchst, wo es Not ist. Einfach, Gott hat mich hierher geführt. Und wenn du diese Berufung in deinem Leben hast, wenn du das Wort des Herrn in deinem Leben hast, das Rema-Wort, dann ist es egal, was passiert. Sei getrost und gelassen, es wird so kommen, wie Gott es will, dass es kommt. Du wirst einen Sohn haben, Abraham, und deine Sarah, nicht die Hagar, deine Sarah wird einen Sohn haben. Aber die Sarah ist schon zahnlos. Verstehst du, Abraham zittert. 100 Jahre sind sie alt. Also, hier ist Hopfen und Malz verloren. Hier läuft nichts mehr bei uns. Also, 6 können wir abschreiben. Verstehst du, passiert gar nichts. Und doch sagt der Herr ja. Weißt du, wenn Gott ja sagt, das ist Segen. Ich habe diese Tage, ich wiederhole, weil manche nicht in Gottesdienst waren und verpennt haben. Und im Internet, ob sie nachhören oder nicht, das weiß ich auch nicht. Aber da heißt es in der Bibel, alle seine Verheißungen sind ja. Alle Gottes Verheißungen sind ja. Und wir sagen Amen. Weißt du, was Amen ist? So sei es. Das soll sein. Weißt du, Gott hat dir die Verheißungen gegeben und du musst nur sagen, Amen. So sei es. Ich glaub's. So wird's sein. Und Geschwister, genau das ist, wie man gesegnet wird. Alle Verheißungen, Sündenvergebung, Heilung, Befreiung, Erlösung, ewiges Leben, ist alles nur da. Und du, Gott spricht, mein Kind, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Niemand kann dich aus meiner Hand trennen. Und dann sagst du nur einfach, Amen. Die Deutschen haben ein Problem. Weißt du, ich predige gerne bei den Afrikanern. Die Afrikaner haben etwas, was den Deutschen fehlt. Weißt du, die Afrikaner sagen, Amen, yes, Amen, Amen, Amen. Wann hast du das letzte Mal Amen gesagt? Verstehst du? Aufhör, weißt du, für viele ist Amen, hör auf. Nein, Amen ist so, sei es. Du hörst eine Predigt, Amen, das ist für mich. Amen, das gilt für mich. Amen, das ist für mich. Ich habe euch erzählt, hier, ich habe in Süddeutschland eine Schwester gehabt, die sagt, Schwester, kannst du mir deine Bibel geben? Ich werde ein Bibelwort lesen, schlage die Bibel auf und dann lese ich Amen. Fast an jedem Bibelspruch steht da Amen, Amen. Mit blauer Farbe, mit Bleistift geschrieben oder bunt geschrieben. Amen, Amen, Amen. Ich sage, was soll denn das Amen? Weißt du, Gott hat mir so viele Worte gegeben und das ist meine die Bestätigung. Ich kann Amen sagen zu dem, was Gott mir gesagt hat. Deine Bibel sollte auch voller Amen sein. Ich habe einen Brunnenbauer gehabt. Eigentlich sollte das ein richtiger Mensch sein, so wie der Isaac. Aber dieser Brunnenbauer, weißt du, der sagt, ich kann so viele Bibelstellen in der Bibel nicht glauben. Und dann habe ich gesagt, schneid sie aus. Und dann hat er angefangen auszuschneiden. Diese Stelle kann ich nicht glauben, diese Stelle kann ich nicht annehmen. Das ist ganz anders. Und dann war seine Bibel plötzlich mal ganz dünn. Aber diese Schwester hat Amen, 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 Amen. So sei es, verstehst du? Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und Schirm und so weiter. Wenn du im Tal gehst und so weiter, ich bin dein großer Lohn, hat der Herr gesagt. Und er hat gesagt, Amen, so sei es, Herr, so soll es sein. Der Herr ist mein Hirte, Amen. Der Herr ist mein Schild, Amen. Verstehst du? Sag doch, schreib doch, nimm deine Bibel, das ist ja deine Bibel. Mal sie richtig schön an. Weißt du, das Leben ist voll, ist noch eine Baustelle, wo wir hier sind. Wir sind noch in der auf der Baustelle. Du wirst ein Segen durch merkwürdige Umwege. Bis aufs Äußerste wirst du getestet werden. Weißt du, aber dein Leben ist ein Segenswerk. Und wenn du nach Griechenland gehst, solltest du auch ein Segen sein, den Menschen. Verstehst du, sind dem Himmel ein bisschen näher wie wir. Dem Äquator meine ich. Weißt du, wir sollen ein Segen sein, wo wir hingehen. Auf das Land, woraus sich dein Fuß setzt, sagt Gott zu Israel. Das Land gehört dir. Aber das muss ja dir gehen. Und das muss er dir gesagt haben, dir persönlich. Und egal, was du tust, wenn du im Auftrag Gottes stehst, dann kannst du sagen, der Herr hat es befohlen. Der Herr bedarf den Esel, dieses Kabinett da, wo die Polster sitzen sind, wo wir das Abendmahl feiern können. Und zwar, der Herr bedarf es seiner. Du brauchst die Verheißung Gottes für dein Leben. Und dann bist du der Gesegnete Gottes. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir hier an dieser Stelle stehen dürfen. Und du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Du hast das Wollen geschenkt und du gibst auch das Vollbringen. Halleluja. Und ich sage, ja, so sei es. Herr, und wenn hier Nöte sind, Bedürfnisse sind, die sind da und die werden da sein, solange wir leben, solange es diese Welt gibt, Herr, die Probleme werden nicht aufhören. Aber Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Löser aller Probleme bist. Du bist unser Erlöser. Halleluja, ich preise dich und bete dich an. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.